Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcasts. Ich bin euer Host Tom und heute soll es um das Thema Überwindung gehen. Das ist ein höchst nietzscheanisches Thema und genau aus diesem Grund sind wir heute auch begleitet von einem Special Guest, dem Nietzsche-YouTuber Phrasendrescher. Und Hallo. Ich würde dich bitten, dass du uns gleich mal einen kurzen Einstieg in das Thema bietest und vielleicht auch erwähnst, warum wir überhaupt drauf gekommen sind, das hier im Podcast nochmal zu behandeln.
Ja, man kann sich viel in einem System herumwinden, um nicht anzuecken oder um nicht die kritischen Punkte irgendwie zu kritisieren zu können. Aber man muss sich überwinden, wenn man etwas Größeres überwinden will. Und Überwindung ist eigentlich überall und in jedem steckt Überwindung. Also man muss sich manchmal überwinden, weiß nicht, morgens aufzustehen oder zur Arbeit zu gehen. Man muss sich irgendwie überwinden, ins Gym zu gehen. Und genauso muss man sich überwinden, das jeden Tag aufs Neue zu machen. Also Überwindung ist alltäglich und wird auch gebraucht und ist auch etwas, das einem zu Lebensglück verhelfen kann. Denn wenn man sich eben nicht überwindet, all die Sachen zu machen, die einem erstmal keinen Spaß machen, aber die dann vielleicht zu Erfolg oder zu irgendwelchen Dingen führen, dass es einem besser geht. Zum Beispiel, wenn man sich überwindet, nochmal einen Bildungsweg einzuschlagen und das zu machen, was einem wirklich gut tut. Oder wenn man sich eben überwindet, jeden Tag ins Gym zu gehen, dann wird man irgendwann davon zehren, dass man das gemacht hat. Und deswegen ist Überwindung etwas immer, das viel Kraft braucht, aber das sich dann im Endeffekt auszahlt. Und auch so ist es in Systemen. Man muss Dinge, die einem nicht gefallen, zum Beispiel den Nihilismus, wenn wir jetzt beim Nietzscheanischen bleiben wollen, wenn man den überwinden will, dann muss man Kraft aufwenden, etwas Großes schaffen. Und wenn man diese Kraft aufgewendet hat, dann lohnt die sich danach, weil dann wieder etwas da ist, in dem man sinnvoll leben kann. Und deswegen habe ich auf meinem Kanal einen Kurzgeschichtenwettbewerb ausgerufen, der genau das Thema, zum Thema hat, nämlich Überwindung. Also es sollen so 500 bis 2500 Wörter sein, wo man sich überwindet, etwas zu schreiben, das Überwindung in irgendeiner Form thematisiert. Also es kann die persönliche Überwindung sein, es kann sein, wie man etwas Großes überwunden hat oder wie gesellschaftlich etwas überwunden wurde. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, weil es auch so ein großes Thema ist, aber wie Tom schon richtig gesagt hat, ein sehr nietzscheanisches. Und da würde ich euch gleich mal fragen, wann habt ihr euch zuletzt überwunden und warum habt ihr euch bisher noch nicht überwunden, mir eine Kurzgeschichte zu schicken?
Das ist natürlich, da hast du uns ganz, ganz mies erwischt. Meine Ausrede ist natürlich, dass ich davon erst noch gar nicht so lange weiß. Dann habe ich natürlich noch ganz viele andere Ausreden im Petto, falls du die jetzt halt irgendwie abschmettern möchtest. Aber ich finde es tatsächlich einen extremst interessanten Blickwinkel. Wenn man auf die ganze Sache irgendwie draufschaut, dann könnte man ja eigentlich, das ist sehr, sehr metaphysisch oder einfach als, es ist ein Faktum unserer Existenz, unserer Realität. Wir haben irgendwie, und da kommt vielleicht der Ökonom in mir raus, wir haben irgendwie eine inhärente Knappheit, so, in unserer Existenz und müssen halt irgendwie gucken, ich habe irgendwie knappe Ressourcen, zum Beispiel Energie in meinem Körper und die muss ich irgendwie einsetzen. Ich muss halt irgendwie überwinden, irgendwas zu tun, was mich vielleicht eben diese Energie kosten würde und das ist halt vielleicht nicht nur die ATP-Moleküle, die dann halt irgendwie in meinen Muskeln Ramazamba machen, sondern das ist halt auch eben vielleicht irgendwas, was Psychisches, was, wo ich sage, da habe ich irgendwie einen gewissen Schmerzensgrenze und noch was, was mir dabei eingefallen ist, was jetzt natürlich auch meiner ökonomischen Bildung geschuldet ist. Ich finde, das ganze Thema hat was sehr, sehr Subjektives, was für den einen irgendwie extrem viel Überwindung kostet, wie du es vorhin zum Beispiel angesprochen hattest, ins Fitnessstudio zu gehen, ist für jemanden anderen gar keine Überwindung überhaupt. Ja? Also der freut sich darauf, der muss sich vielleicht sogar überwinden, zu sagen, heute gehe ich mal lieber nicht, weil ich irgendwie mich verletzt habe oder sowas. Und das ist dann für ihn die Überwindung. Und deswegen finde ich das so ein extremst interessantes Konzept, weil das so unfassbar flexibel ist und an sich allgegenwärtig ist. Ja, also es ist natürlich kann das vielleicht auch irgendwie unterschwellig passieren. Das sind dann wahrscheinlich dann die Hürden der Überwindung geringer. Ja, wenn ich mir sage, die Liegeposition, in der ich gerade liege, ist irgendwie unbequem, aber keine Ahnung, das Video, was ich gerade schaue, ist so interessant, keinen Bock, mich jetzt umzudrehen, irgendwie auf Pause zu drücken oder sowas. Aber all das sind ja Situationen von Überwindung und ich glaube, was ich sehr interessant finde an dem Projekt ist, dass man sich diese Art, durch das Leben zu gehen, einfach mal ins Gedächtnis ruft, so und zu gucken, hey, was ist eigentlich überhaupt in die Überwindung, die ich irgendwie tagtäglich zu begehen habe. Also von daher, da hat mich schon sehr gereizt. Ja, für mich ist das auch eine sehr interessante Schnittstelle zwischen Ökonomik und Philosophie, weil ja das genau, was Simon und Michael gerade angesprochen haben, dieses sich zu überwinden und wie Michael schon sagte, um dann etwas zu tun, was einem vielleicht langfristig mehr bringt, aber eben kurzfristig vielleicht Aufwand beschert oder auch Unannehmlichkeiten. Das ist ja gerade so ein sehr ökonomisches Kalkül eigentlich, zu sagen, hey, ich will ja vielleicht doch langfristig besser dastehen, weil es mir dann insgesamt besser geht. Und deswegen muss ich mich aber jetzt kurzfristig immer überwinden. Und auf der anderen Seite haben wir aber genau auch die philosophische Komponente, wo es eben darum geht, bei der Überwindung mal zu überlegen, ja, was ist denn, wofür soll man sich denn überhaupt überwinden? Und warum ist das eine gute Idee? Und gibt es vielleicht, und das ist, denke ich, eine sehr, sehr offene und große Frage, auch andere Gründe als das strikte ökonomische Kalkül, von wegen, mir geht es besser, wenn ich mich überwinde, gesund zu essen und ins Fitnessstudio zu gehen. Gibt es vielleicht noch einen philosophischen Grund, warum ich es machen sollte, mich zu überwinden? Und gibt es vielleicht sogar philosophische Überlegungen, warum ich mich manchmal überwinden muss, Dinge zu tun, die vielleicht nicht gut sind für mich? Das sind sicherlich spannende Fragen, die wir im Laufe der Folge mal klären können. Und ich bin gespannt, wie weit die Schnittstelle zwischen Ökonomik und Philosophie da bestehen bleibt oder auch nicht. Und wo ich mich zuletzt habe überwinden müssen, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das war, als ich die Entscheidung getroffen habe vor ein paar Monaten, dass ich einige Monate ins Ausland gehe, um zu arbeiten. Das hat mich einiges an Überwindung gekostet. Und im Nachhinein kann ich sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
Um das vielleicht nochmal zu konkretisieren, ich überwinde mich auch oft. Und das ist, denke ich, der Kernbestandteil unseres Podcasts, dass wir im Wechsel der verschiedenen Blickwinkel, sei es jetzt, dass wir aus dem Blickwinkel der Literatur, sei es, dass wir aus dem Blickwinkel der Filmbesprechungen, die wir machen, der ganzen Themen, die wir beleuchten, immer wieder über den Faktor Selbstüberwindung sprechen. Und das ist was uns im Leben immer weiter begleitet und was dafür sorgt, dass wir über uns hinauswachsen. Und auch Zarathustra hat ja den Mensch in seiner Existenz als etwas beschrieben, was überwunden werden muss. Und damit ist zum einen Teil vielleicht der Mensch als solches gemeint, der Homo sapiens, der irgendwann mal abgelöst wird in der langen Kette der Natur und Evolution. Aber es ist definitiv auch das Individuum gemeint, also immer wieder wir selbst, auf das wir zurückkommen. Und wenn wir reflektiert durch unser Leben gehen und immer mal wieder merken, wo wir uns verrennen und wo wir vielleicht auch straucheln in unserem Lebensweg, dann sind das die Hürden, die entweder wir selbst uns in den Weg legen oder die uns als Herausforderungen in unserem Alltag begegnen. Und genau diese Hürden gilt es zu überwinden. Und so war das für mich auch eine spannende Möglichkeit, als du diesen Wettbewerb angekündigt hast, weil ich noch nie eine Kurzgeschichte geschrieben habe, aber mich jetzt gerade sozusagen dazu überwunden habe, vielleicht auch daran teilzunehmen und dafür eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und deswegen ist das eins der aktuellsten Vorkommnisse in meinem Leben wahrscheinlich, wo ich mich überwunden habe, etwas Neues anzugreifen, ein neues Projekt anzufangen. Aber auch ansonsten, ich meine, unser gesamter Alltag ist voll damit. Man hat nicht immer gute Tage. Man kommt manchmal ins Fitnessstudio und ausgerechnet ist alles belegt, was man nutzen will. Und dann sind das die kleinen Hürden und Momente im Leben, in denen wir uns überwinden müssen, vielleicht teilweise auch unsere Emotionalität überwinden müssen, um jetzt nicht irgendwie kontraproduktiv sauer zu werden und in negative emotionale Strukturen abzufallen. Und das ist dann auch das, was uns am häufigsten begegnet und wo wir durch Reflexion, Selbstüberwindung und vielleicht auch ein Stück weit Selbstverbesserung zu einem Individuum heranwachsen können, das halt auf diese Hemmnisse des Lebens gefasst ist und über diese hinüberschreiten kann. Und das ist dann auch wieder ein Sinnbild, wie wir es im Zarathustra finden, dass wir die Seiltänzer sind, die diesen Weg gehen von Tier zu Übermensch in unserer Existenz als Menschen.
Jetzt hat er schon ganz viele tolle Punkte. Einerseits die Ökonomie, dann die Hürden hast du gerade angesprochen, Tom. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein großes nietzscheanisches Thema. Denn es gibt verschiedene Hürden, die kann nicht jeder bestehen. Die sind für manche Leute zu groß und andere schaffen es mit enormer Willenskraft oder ja mit einer körperlichen Kraft, in der sie irgendwie überlegen sind. Aber schlussendlich liegt auch die am Willen davor, etwas dafür getan zu haben. Und die Willenskraft, die bei Menschen eben unterschiedlich ist und die dazu führt, dass manche Menschen vielleicht einen höheren oder einen stärkeren Willen haben, um sich durchzusetzen und etwas zu überwinden, dass die bei Nietzsche dann auch besonders toll rüberkommen. Das geht letztendlich dann bis zur Überwindung des Menschen. Ich habe als letztes Buch gelesen von Michel Houellebecq, Die Möglichkeit einer Insel. Und da, er ist ja auch sehr von Nietzsche beeinflusst, zitiert ihn auch das ein oder andere Mal. Und da schreibt er von Neomenschen, die durch Klonen erzeugt werden und dann viel länger leben als normale Menschen und auch keine normale Nahrung aufnehmen müssen, sondern das durch irgendwie verschiedene Minerale eben können. Und die haben eben den normalen Menschen überdauert, der sich dann in Kriegen und mit Atomschlägen irgendwie zugrunde gerichtet hat und sind jetzt eben die Überwindung des Menschen. Das ist natürlich immer die Frage, ob Nietzsche das auch so gewollt hätte in der Form, ist fraglich. Aber ja, er zieht dieses starke Willensding und das Überwindungsding so stark durch, dass er letztendlich sogar sagt, der Mensch muss überwunden werden. Nicht nur der Mensch selber muss sich jeden Tag irgendwie überwinden. Also er tut das eben explizit nicht nur auf etwas Philosophisches oder Künstlerisches beschränken, sondern er sagt wirklich, der Mensch als biologische Kategorie fast schon muss sich überwinden. Und das ist natürlich eine Stringenz und eine Radikalität im Denken, die ja bestimmt auch nicht jeder kann. Also Nietzsche hat sich da bestimmt auch geistig überwinden müssen und für ihn war das ja auch immer was Gesundheitliches, wo er sich immer die große Gesundheit gewünscht hat, solche Gedanken wirklich zu Ende denken zu können.
Ich bin bei dem Konzept der Überwindung, ich würde gerne mal so an die unterste Wurzel, vielleicht zumindest stelle ich mir die eben als unterste Wurzel, wieso haben wir denn eben diese negativen Konnotationen mit ich muss jetzt halt, oder ich möchte jetzt halt irgendwas machen, auf was ich eigentlich keine Lust habe, was mir irgendwie ein Disnutzen, ein Unwohlsein, es kann ja alles Mögliche sein, ja, also wie gesagt, es kann sein, dass ich dabei Schmerzen empfinde, physischer Art, oder das ist halt einfach, ich würde gerade irgendwas anderes machen und muss jetzt aber hier, was weiß ich, lernen, muss irgendwas lesen, muss irgendwas arbeiten oder so. Und die Frage ist natürlich, wieso empfinde ich denn eigentlich, also was ist, vielleicht gibt es einen evolutionsbiologischen Hintergrund, ich würde vermuten, dass es einen gibt, aber was ist eben sozusagen dieser Hintergrund, und ich weiß nicht, ob es eine philosophische Antwort drauf gibt, aber es ist einfach nur vielleicht, um den Hintergrund zu setzen, ist halt eben, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass wir diesen Missnutzen, diesen Disnutzen spüren, wenn wir irgendwie sowas versuchen umzusetzen? Also ist es irgendwas sozusagen, okay, irgendwas Unsicheres, was in der Zukunft liegt und ich weiß gar nicht, ob das denn auch wirklich das ist, was ich haben möchte, weil an sich, wenn ich jetzt hier sitze und sage, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Lust zu arbeiten, aber wenn ich das mache, dann weiß ich, dass ich viel besser dann dastehen werde, ich habe mehr Geld, kann mir, was weiß ich, meine Träume gehen in Erfüllung, aber ich muss jetzt erstmal da durch, so à la per aspera ad astra, so, per aspera ad aspera, whatever. Die Sache ist, wieso? Und wie gesagt, ich glaube kaum, dass es da eine philosophische Antwort drauf gibt, aber ich glaube, für mich war das erstmal ein interessanter Kerngedanke, um darüber nachzudenken, wieso gibt es überhaupt Überwindung?
Wenn ich mal darauf eine vielleicht biologische Antwort geben könnte, wäre das, dass unser Organismus ein bisschen wie so ein Pendel funktioniert und jede Auslenkung ist irgendwie so ein negativer Zustand, der erstmal eine Energie verbraucht, die in das System reingebracht werden muss. Und es strebt immer wieder den Zustand der Ruhe an. Das heißt, wir wollen so eine Hormesis in unserem Organismus erreichen, dass wir immer wieder beim Nullpunkt ungefähr rauskommen und der nicht so sehr gestört wird. Und jedes Mal, wenn wir für uns selbst eine Voraussage für unsere Zukunft treffen, versuchen wir ja irgendwie ein Erfolgsmodell im Idealfall zu erstellen. Das heißt, wenn ich Folgendes tue, werde ich jenes erreichen dadurch. Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich mache Curls, dann habe ich hoffentlich bald mal einen besseren Bizeps. Oder wenn ich jetzt lerne, dann kriege ich eine gute Note in der Klausur. Wenn ich das lese, dann erlerne ich neue Skills oder ich kriege irgendeine Erleuchtung, ich kriege neue Einsichten. Und wir versuchen dann, diese Zukunftsprognose uns so positiv wie möglich vorzustellen, um halt diese initiale Energie aufzuwenden, um jetzt in die Aktivität zu kommen und von der Inaktivität wegzugehen. Das Problem ist, unser Körper selbst ist der Kritiker, der die Gegenargumente in den Raum stellt und sagt, na, es ist aber gemütlich und passt doch gerade und es ist doch auch alles da und warum bleibst du nicht einfach liegen? warum scrollst du nicht noch ein bisschen durchs Internet? Das macht uns doch gerade super viel Spaß. Und er will einfach diesen Zustand aufrechterhalten und nicht das Risiko eingehen, dass wir jetzt irgendwas ändern, was ungemütlicher sein könnte als das, wovon wir uns losbegeben haben auf unserem Weg. Und diesen Zustand, den erfahren wir ständig. Also liegen bleiben ist für den Körper immer die schönere Option. Deswegen ist Aufstehen morgens einfach ein Teil unserer Überwindung, weil wir unserem Körper erstmal klar machen müssen, hey, es gibt Sachen zu tun. Essen steht nicht neben Bett. Ich muss irgendwas machen, sonst läuft es langfristig gesehen nicht so gut. Und irgendwann ist es dem Körper dann auch in letzter Instanz klar, weil es gibt die wenigsten Menschen, die ihr Leben im Bett verbringen. Also jeder kommt irgendwann an den Punkt der Einsicht, dass er jetzt was ändern muss an der Situation, weil der Leidensdruck sonst zu groß wird. Und Leidensdruck ist immer die zweite Form der Aktivierungsenergie. Also die erste war ja jetzt die schöne, die positive, in der wir uns selbst überzeugen, etwas zu tun. Aber es gibt natürlich auch den exogenen Reiz, dass von außen Leidensdruck entsteht, der auf uns einwirkt und der uns zwingt, uns in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Und das kann ja zum Beispiel sein, dass eine Situation einem einfach zu ungemütlich wird. Der Magen fängt zu sehr an zu knurren, irgendwie irgendwas tut uns weh. Und das ist dann auch meistens das, wo es gesundheitlich dann fragwürdig wird. Weil bei vielen Menschen ist es ja so, dass Inaktivität dazu führt, dass man körperlich verfällt, würde ich es jetzt mal nennen. Das Problem ist, bis man merkt, dass der Leidensdruck, der dadurch entsteht, so groß ist, dass man jetzt was ändern müsste, ist es in der Regel schon sehr, sehr schlimm geworden. Und das ist halt dann wünschenswerter, man hätte sich früher mal durch eigene Argumente davon überzeugt, dass es jetzt Zeit ist, was zu ändern, statt zu warten, bis der exogene Leidensdruck so weit angestiegen ist, dass man diese Aktivierungsenergie erreicht hat.
In den Worten von unserem damaligen Schulsportlehrer, Herrn Bär, damaliger Olympia-Silberfechtmedaillist, quäle deinen Körper, ansonsten quält er dich.
Ich finde, hast du schon eine sehr gute Einleitung gegeben, wie hier die Biologie und die Ökonomik auch zusammenhängen. Weil ich meine, letzten Endes geht es ja genau darum, dass wir ja eigentlich in der Lage sind, solche Situationen, wo sich der Leidensdruck peu à peu verändert, zu antizipieren und vielleicht auch uns im Kopf das einigermaßen vorstellen können. Also ich meine, wenn ich morgens im Bett liegen bleibe, dann dauert es so und so viele Minuten und dann kann ich mir sicher sein, dann werde ich irgendwann mal aufstehen, weil ich zum Beispiel aufs Klo muss. Also das ist ja eine relativ einfach prognostizierbare Geschichte. Und ich denke aber auch, dass wir an sich theoretisch durchaus in der Lage sind, komplexere Sachverhalte zu antizipieren, gerade wenn es in den Bereich Gesundheit geht. Michael, du hast es vorhin schon gesagt, Nietzsche hat sich sein Lebtag lang nichts anderes gewünscht, als mal endlich wieder gesund zu sein und richtig voll Kraft zu strotzen. Und genau das wurde ihm leider verwehrt. Aber wir sind heute in einer Welt, in der die meisten Menschen auf eine Art perverse Freiwilligkeit kommen, um so ungesund zu sein, wie sie sind, weil es ja doch meistens nicht irgendwelche Gendefekte oder Krankheiten oder schlechte Hygieneumstände sind, sondern doch eher das genau verpasste Kalkül, eben zu sagen, hey, was könnte ich denn ökonomisch sinnvollerweise machen, dass mein Leidensdruck auf mein Leben betrachtet nicht zu groß wird. Und ich glaube, die wesentliche Komponente, warum so viele Leute darin versagen, ist die Komponente der Unsicherheit. Wenn ich jetzt ins Gym gehe, dann ist die Veränderung auf meine Gesundheit so marginal, dass ich das nicht direkt merke und dass ich keinerlei Feedback davon bekomme, wie sich meine Gesundheit jetzt positiv verbessert hat. Das heißt, ich brauche erstmal ein hoch genuges Vertrauen in diesen Prozess und muss dann auch bei mir selbst diese Selbststudie lang genug durchführen, um dann tatsächlich die Evidenz bei mir persönlich zu sehen. Und das ist natürlich ein Kalkül unter Unsicherheit. Und Unsicherheit ist einfach ein Thema, das bei keinem einzigen Menschen auf der Welt, und jeder, der mir was anderes behaupten will, dem würde ich dann stringent widersprechen, Unsicherheit ist bei keinem Menschen auf der Welt in der Komfortzone. Kein einziges rationales Lebewesen oder auch emotionales Lebewesen kann Unsicherheit an sich lieben. Und genau das ist das Problem. Und deswegen denke ich, ist die zentrale Überwindung, die wir treffen müssen, uns mit diesem Konzept auseinanderzusetzen. Weil all das, was in der Zukunft uns gegenüber entstehen wird, existiert jetzt noch nicht und es ist damit de facto immer unter Unsicherheit. Und wir müssen uns zwangsläufig damit beschäftigen, wenn wir unser Leben als Ganzes im Prinzip auf der Zeitachse holistisch betrachten wollen, Und deswegen, glaube ich, wird Unsicherheit auch ein sehr wichtiger Aspekt in unserer Überwindungsdiskussion.
Das ist perfekt schon angesprochen, der Zweifel. Was kommt nach der Überwindung? Lohnt sich die Überwindung? Lohnt sich so ein Kraftaufwand? Wenn man es beim Training so, wie gesagt, man sieht danach direkt keine Verbesserung oder beim Lernen, man lernt das Falsche. Man überwindet sich jetzt zwar zu lernen, lernt aber das Falsche und schreibt trotzdem eine schlechte Note. Oder man überwindet sich zwar, ein Buch zu schreiben, ein Lied zu dichten oder wie auch immer, und es hört dann halt einfach keiner. Also der Zweifel im Anfang, lohnt es sich überhaupt? Und philosophisch betrachtet gibt es ja natürlich viele verschiedene Antworten, so wie man mit diesem Zweifel umgehen sollte und ob man überhaupt Überwindung als solche dann anstreben sollte. Zum Beispiel die Konservativen, die sagen, ja, wir lassen uns doch lieber beim Alten bleiben und das Alte irgendwie gutheißen und im Stil des Alten vielleicht noch irgendwas produzieren. Und die wurden dann zu Recht vielleicht von den Sozialisten die Reaktionären genannt, weil die Sozialisten, die haben gesagt, nee, wir müssen das alles überwinden. Es kommt so ein starker Leidensdruck der Gesellschaft oder der Arbeiter durch die Bourgeoisie, dass es danach zu einer Umwälzung kommt, wir uns überwinden und in einer klassenlosen Gesellschaft dann schließlich enden. Also das ist da schon ein ganz langes Thema. Aber auch da sollte es zu Recht Zweifeln geben. Hier Farm der Tiere habe ich hier vor mir. Da wird beschrieben in einer Fabel oder in einer Parabel, wie die Sowjetunion quasi untergegangen ist. Oder wie der Kommunismus erst dort hätte erzeugt werden sollen und das schließlich dann an der Sowjetunion gescheitert ist, die halt wieder die Bourgeoisie letztendlich begünstigt. Und manchmal ist der Zweifel an der Überwindung also durchaus was Gutes, weil wenn man sich überwindet um jeden Preis, dann kann es auch mal in was Schlechtem enden. Also dann, wenn man sich sagt, ich überwinde mich jetzt, steige auf den Himalaya, und dann, selbst wenn man nicht abkratzt, hat man irgendwie, weiß nicht, einen Arm verloren oder so vor Kälte. Also der Zweifel ist manchmal auch was Gutes. Und da ist eben die Frage, wie geht man da auch philosophisch vielleicht mit um? Und gibt es verschiedene Antworten. Wie gesagt, Oswald Spengler zum Beispiel sagt, wir sollen, wenn der Vesuv ausbricht, stoisch dem allen entgegenblicken. Und die Überwindung kommt sowieso. Wir können daran gar nichts ändern. Wir können da nichts machen. Also vielleicht ist es sogar ein Prozess, der uns selber irgendwie vielleicht auch biologisch und kulturell einfach erwartet, uns zwingt, wenn wir zum Beispiel aufs Klo müssen, wenn wir diese Überwindung schaffen, hinzugehen und nicht im Bett bleiben. Also ist es was wirklich, wo einfach vonstatten geht? Oder aber kann man den Willen heilig sprechen vielleicht auch und sagen, es wirklich zu einer Umwälzung führen? Da gibt es zum Beispiel auch zwei verschiedene Ansichten, wie technisch oder wie wissenschaftlicher Fortschritt entsteht. Ob es tatsächlich viele Hunderte oder Tausende Wissenschaftler sind, die so einen Fortschritt oder einen Paradigmenwechsel sogar erzeugen, oder ob es tatsächlich nur ein einziger ist, der losgelöst von denen so eine geniale Idee hat, dass er diesen Wechsel herbeiführt. Und ich glaube, wenn man das alles nur auf einen Willen reduziert, den man nicht beeinflussen kann, dann macht man sich es auch recht schön, weil dann kann man sich zurücklehnen und sagen, ja, wenn mir die Muse kommt, dann mache ich halt irgendwas. Aber meistens sind dann doch die erfolgreicher und haben dadurch einen stärkeren Willen bewiesen, die was selbst in die Hand nehmen und sich überwinden, irgendetwas zu tun. Und dementsprechend fand ich auch selber die Kurzgeschichten-Idee eigentlich sehr gut, weil wenn man in anderen das auslöst, sich zu überwinden, wenn man zum Beispiel einen Gym-Buddy hat, der einem sagt, jetzt komm, reiß dich zusammen, wir gehen heute trotzdem ins Gym, auch wenn du müde bist, dann kann es einen sehr positiven Effekt auf dich auswirken und auf den eigenen Willen. Und als Nietzscheaner ist der Wille natürlich etwas sehr Wichtiges, und ein starker Wille zeugt dann auch von einer starken Persönlichkeit, die vielleicht irgendetwas erreichen kann. Das Erreichte sollte ihm aber gleichzeitig wieder nicht so wichtig sein, sondern es geht um das Überwinden an sich. Natürlich mit dem richtigen Zweifel daran, ob sich diese Überwindung dann auch langfristig vielleicht auszahlt.
Wir haben jetzt schon viel über Wille und Willenskraft geredet, und das finde ich eine sehr interessante Frage. Du hast gesagt, es gibt irgendwie Individuen oder vielleicht auch irgendwie salopp, die einfach höhere Willenskraft haben. Und ich will gar nicht bestreiten, dass das so wirkt. Ja, wenn wir uns anschauen, okay, irgendwie unsere Gesellschaft, und da gibt es einige Individuen, und die strotzen einfach hervor, und man sieht einfach, da ist einiges an Willenskraft da gewesen, da war einiges an Überwindung, weil die extremst große Adversität sich gegenüberstehen sehen hatten und es dann aber trotzdem überkommen haben und das vielleicht auch häufige Male hintereinander oder ja, das Beispiel sind ja immer meistens irgendwelche Extremsportler, die dann irgendwie trotz gebrochenem Fuß nochmal irgendwie 3 Saltos gemacht haben oder sowas, obwohl das unfassbare Schmerzen sind. Und für mich ist dann die Frage, okay, ist das irgendwas, wo wir sagen, irgendjemand ist einfach natürlich mit mehr Willenskraft ausgestattet, oder, und das ist so ein bisschen was vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen positiver, aber für die Allgemeinheit irgendwie besser klingende, ist halt, ne, sie haben einfach ein Ziel, was besser ist, was ihnen extremst viel Kraft spendet. Und da muss ich so ein bisschen an Viktor Frankl denken, mit diesem Why, also man braucht irgendwie dieses Warum, und ich möchte jetzt halt nicht in diese Motivationscoach-Geschichte so, you have to want it bad enough, irgendwie sowas zu kommen, aber an sich ist das, glaube ich, schon ein extrem starker Treiber, denn wenn ich ein Wieso habe, ein Ziel, ein Zweck, wieso ich denn jetzt überhaupt diese Überwindung durchführen muss, dann ist die Willenskraft, die mir zur Verfügung steht, um vielleicht auch irgendwas zu überwinden. Und dann hier auch nochmal der kurze Nick zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ist die Frage, ich habe irgendwie ein Hindernis und das braucht ein gewisses Level an Willenskraft, und vielleicht ist einfach nur die Perspektive, die ich habe, ja, für manchen ist dieses Level viel größer, für einen anderen ist es viel kleiner, und aber vielleicht habe ich auch ein größeres Reservoir an Willenskraft. Ja, das ist auch die Frage, braucht sich, ist irgendwie Motivation, spielt da auch irgendwie mit rein und wird das aufgebraucht oder all diese Geschichten. Und ich glaube, da kann man zu allem irgendwie jetzt locker eine eigene Podcast-Folge machen, aber das ist mir tatsächlich diesbezüglich immer mal eingefallen, denn ich glaube, Willenskraft ist jetzt nichts, was irgendwie exogen gegeben ist, zumindest ein gewisses Level. Ich glaube, es gibt einfach ein paar Leute, die können einfach besser leiden, also die sind einfach leidensfähiger, glaube ich. Und das kann vielleicht auch sein, weil sie gewisse Ereignisse hatten. Ja, als Kind hattest du halt irgendwie, musstest du sich schon früh um alle Leute kümmern in deinem Haushalt, und deswegen war es dir halt egal, wenn du jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden bist, um halt dann irgendwie, keine Ahnung, in der Kälte rauszugehen und Wasser zu holen, schieß mich tot, all diese Sachen. Und das hat dich dann irgendwie deinen Charakter geprägt. Aber an sich glaube ich, dass jeder dazu die Möglichkeit hat, einen extremst hohen Speicher an Willenskraft zu haben. Und dann, wenn man noch das richtige Wieso hat, ich glaube, dann ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen als Tipp, aber wenn man sagen möchte, wie kann ich denn vielleicht Überwindung nicht so unangenehm machen oder sagen, dass ich stolzer auf mich bin, weil ich mehr erfolgreiche Überwindungen habe, wo ich jetzt sage, okay, ich habe wirklich irgendwas gemacht, ich habe mich überwunden. Ich glaube, dann ist ein Wieso extremst wichtig, und ich kann mir auch vorstellen, dass es in dem Falle dann auch die negativen Überwindungen, wie wir sie vorhin gesagt hatten, ja, ich verpasse irgendein Gedicht oder so und niemand hört das. Naja, gut, oder hört sich das an. Und dann ist natürlich die Frage, dann bin ich zwar enttäuscht, aber vielleicht nur, weil ich das falsche Ziel hatte, denn vielleicht war das Ziel, dass ich irgendjemanden damit beeindrucken möchte oder irgendwie sowas. Aber vielleicht hätte das Ziel ja eigentlich sein sollen, dass ich einfach nur irgendwas Wunderschönes in die Welt setzen wollte. Ob es das irgendjemand anhört oder nicht, ist mir im Prinzip egal. Dann hatte ich vielleicht dieselbe Überwindung, aber das Resultat, was am Ende dasteht, ist ein ganz anderes.
Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie, ist übrigens ein Nietzsche-Zitat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Aber das wusste ich tatsächlich nicht, nee, aber das kommt ja aus dem ja.
Genau. Und interessant, ja. Gebe ich dir sehr recht.
Ja, war eine spannende Sache, die Simon da erzählt hat. Also ich finde diese Idee des Überwindens, jetzt mal vielleicht umfragetechnisch an euch auch, wie sieht denn das aus mit Überwindungskraft? Simon sprach von einem Reservoir und wie viel mich das und das kostet. Gibt es da vielleicht auch so eine Substitutbeziehung zum Leidensdruck, wo man sagen kann, so, hey, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, brauchst du auf einmal gar keine Überwindung mehr, um dann deinen Arsch hochzukriegen? Dann stell dir vor, du läufst irgendwie auf den Bürgersteig und rutscht aus, fällst hin und du brichst dir das Bein. So, ich glaube, da würdest du keinerlei Überwindung brauchen, den nächsten Passanten anzusprechen und zu sagen, hey, kannst du mal einen Krankenwagen rufen? Aber wenn du einfach so auf der Straße laufen würdest und nix wäre, ich glaube, dann würden die wenigsten Leute auf die Idee kommen, einfach mal so einen Passanten anzusprechen. Also ich glaube schon, dass da eine Substitutsbeziehung besteht.
Hey, Ufer, man kann.
Ist mir tatsächlich passiert. Ich war letzten Sonntag war ich im Fitnessstudio und da hat jemand das Bein gebrochen und der hat uns um Hilfe gebrochen. Und vorher hatte der so Ohrenstöpsel drin gehabt, so einfach nur, also nicht mit irgendwie Musik oder so, sondern einfach nur, um seine Ruhe zu haben, und der hat uns gefragt. Also, Tim, deine These verifiziert.
Ich kenne die Geschichte, Simon. Ich wusste es. Ich habe meine Spione überall.
Ich weiß.
Aber das ist genau die richtige Frage, die du stellst, weil es führt perfekt dazu hin, was ich jetzt aufgreifen wollte. Nämlich zum einen ist es so, dass wir wirklich ein nachweisbares Reservoir an Willenskraft haben. Da gibt es auch spannende Studien dazu aus der Neurobiologie und aus der Psychologie. Und diese Studien haben auch nachweisen können, dass wir dieses Reservoir, die Fähigkeit, Dinge zu überwinden, uns für Dinge zu entscheiden und zu planen, können wir trainieren. Also wir können besser darin werden. Wir können diese Kapazität, die uns da gegeben ist, erweitern und uns ja so lange überwinden, bis wir merklich besser dazu in der Lage sind, Dinge anzugehen. Und das ist auch das, was in den meisten Ratgebern ausgenutzt wird, wenn die anfangen, uns kleine Aufgaben zu stellen, die wir lösen müssen, um dann langfristig auf irgendwelchen Problemen, die wir haben, besser werden. Und es ist völlig egal, welche Verhaltensweisen dahinter stehen, ob das jetzt Suchtratgeber sind, Beziehungen, bring dein Leben in Ordnung Ratgeber. Es kommt immer wieder darauf zurück, dass die in ihrer Struktur beginnen, einfache Aufgaben uns an die Hand zu geben, die wir erfüllen müssen und die dann mit der Zeit einfach immer weiter zu erhöhen. Ein ganz normales Prinzip, was wir aus dem Kraftsport schon immer kennen, dass wir immer wieder unsere Reizschwelle ein bisschen überschreiten müssen, damit wir wachsen können persönlich. Und das ist ein Prinzip, was nicht nur für Muskeln funktioniert, sondern auch in unserer Neurobiologie. Dadurch, dass wir neuronal sehr, sehr flexibel sind, immer weiter wachsen können, unser Gehirn selbst noch im höchsten Alter dazu in der Lage ist, sich anzupassen und zu verändern, können wir damit viel machen und viel erreichen. Und zum anderen, das, was Simon angesprochen hat, diese W-Fragen, warum machen wir was, wieso, weshalb, wie, all das führt nach der Beantwortung dieser Frage dazu, dass es wie ein Katalysator in unserem Gehirn ist. Das heißt, vorher ist die Aktivierungsenergie irgendwo hier gewesen und durch die Beantwortung einer simplen Frage, die uns den Weg klarer macht, egal ob wir jetzt die Zukunft besser vorhersagen können, ob wir klären, wie kommen wir überhaupt dahin, wo wir hinwollen, all das sorgt dafür, dass die Aktivierungsenergie immer weiter heruntergesetzt wird. Das heißt, je besser unser Plan, unsere Vorstellung von irgendwas ist, desto leichter ist es auch für uns, das Ganze umzusetzen und zu tun, egal um was es geht. Ob wir jetzt Autoren sind, was schreiben wollen, ob wir uns selbst überwinden wollen, ob wir mit irgendeinem Problem fertig wollen, das ist immer derselbe Prozess. Und genauso ist es natürlich mit Leidensdruck von außen. Das ist wieder dieser Gegenprozess, den man nicht haben will. Aber wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann wirkt das auch als Katalysator für unsere Aktivierungsenergie. Und auf einmal denken wir, ach ja, gut, dann mache ich es halt. Ne?
Ist auch mal psychologisch.
Wenn es dann hoffentlich nur nicht schon zu spät ist, ja.
Das wollte ich gerade sagen. Es gab mal eine psychologische, wurden halt Leute interviewt oder gefragt, was sie im Leben bereuen. Und die bereuen eigentlich immer nur das, was sie nicht gemacht haben. Und oftmals, wenn man sich nicht überwindet zu einer gewissen Zeit, dann ist es zu spät dann im Nachhinein und man hat irgendwie einen negativen Effekt davon. Das kann ich auch durch eine Geschichte erläutern. Ich hatte vorgestern oder vor 3 Tagen war es, habe ich noch bis spät nachts, also bis um 3 oder so, eine Arbeit schreiben müssen. Und dann war ich wirklich arschmüde und wollte das Laptop zum Schreibtisch bringen, schließe es an und sehe dann so 20 Zentimeter neben mir so ein riesen Heupferd. Also so ein, ist ein, für alle Nicht-Österreicher und Nicht-Süddeutschen, das ist eine riesengroße Heuschrecke einfach. Also bestimmt, die war 10 Zentimeter groß. In Wien fliegen die irgendwie rum, keine Ahnung, die suchen sich. Also sie sehen, dass es hell ist irgendwo noch abends und dann gehen die dahin. Und ich wohne eigentlich direkt an der Straße und im ersten Stock, aber es war dem anscheinend wurscht. Und ich habe mir gedacht, Alter, um 3 Uhr morgens schlage ich mich da jetzt echt nicht mehr rum. Und habe dann mein Zeug gepackt und bin zu meiner Freundin rüber in ein anderes Zimmer und habe dort gepennt. Und dann am nächsten Morgen dachte ich, ja, jetzt komm und schmeiße ich dieses scheiß Vieh raus, weil es, wie gesagt, ich hätte da sowieso ein riesen Glas holen müssen, um das irgendwie raus zu befördern. Ich habe mein ganzes Zimmer 3-mal abgesucht und ich habe es nicht mehr gefunden. Ich hatte komplette Paranoia für die nächsten 2 Tage, dass dieses Vieh, wenn ich im Bett liege, irgendwo dann auf einmal neben mir liegt. So, die sind eher harmlos, aber ich fand den Gedanken einfach höchst unangenehm und habe es dann richtig bereut, dass ich mich nachts nicht mehr überwunden habe, dieses Vieh rauszuschmeißen. Und dann war es einfach zu spät. Und bis jetzt, es hat sich schon wieder gebessert inzwischen, weil ich nichts gehört habe von ihm und nichts gesehen. Aber so eine gewisse Grundparanoia war auf jeden Fall noch lange da.
Fängt mal an, Miete zu zahlen, pass auf.
Ich hoffe doch. Also einerseits ja, Überwindung, weil man jetzt... Positives will, aber auch Überwindung, weil man etwas Negatives überwinden will. Es gibt viele Anreize zur Überwindung und manchmal braucht es auch den nötigen Schubser, dass man es macht.
Ich dachte jetzt, als du die Geschichte so vorbereitet hast, dass du sagst, am nächsten Morgen bist du reingekommen, dann saßen auf einmal 5 auf deinem Bett.
Das wäre ja entweder das schlimm gewesen. Oder dass alle deine Pflanzen irgendwie weggefressen waren oder sowas. Das wäre dann der ultimative
Überwinden. Oder einfach ausgeraubt. Zeug mitgegeben lassen.
Du hast auch vorhin noch was Interessantes angesprochen, und zwar dieser Paradigmenwechsel in der Wissenschaft. Und also ein Paradigmenwechsel ist ja auch eine ganz große Überwindung von irgendetwas. Also wir haben unseren Erkenntnishorizont so weit gepusht, dass wir eine alte Vorstellung vollständig hinter uns lassen und durch das, was wir erkannt haben, in neue Bereiche vordringen können, uns neue Sachen erschließen können, neue Erklärungen für Phänomene finden. Und der wahrscheinlich wichtigste Paradigmenwechsel der Biologie von Charles Darwin, die Entwicklung der Evolutionstheorie, also der frühen Form der Evolutionstheorie, die sich natürlich dann auch noch weiterentwickelt hat, ist für mich ein ganz guter Pegelstandsmesser der Wissenschaft, wenn es um diese Frage geht, sind es viele, viele Wissenschaftler, die zusammenkommen, um diesen Paradigmenwechsel hervorzuheben, oder ist es nicht etwa das Werk eines Einzelnen oder weniger Einzelner, die in ihren Disziplinen herausragend sind, beziehungsweise die halt über ihre Disziplin hinaus ihren Horizont sehr gut erweitern können. Und bei der Evolutionstheorie war es ja so, dass sie von vielleicht 2 oder 3 anderen großen wissenschaftlichen Werken dieser Zeit inspiriert worden sind, die Charles Darwin nachweislich gelesen hat im Vorfeld, um dann seine Erkenntnisse bei der Fahrt der Beagle gewinnen zu können, die zur Entwicklung der Evolutionstheorie geführt haben. Und es war auf der einen Seite die Ökonomie, was natürlich die Ökonomen für immer edelt und ihnen den Ritterschlag gewährt hat. Und es war Malthus, der die Gesetze des Struggles for Life eigentlich schon entworfen hat, indem er Populationsgrößen und Ressourcen in Verbindung gesetzt hat und zeigen konnte, wie dieser Wettkampf um Ressourcen dazu führt, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Und auf der anderen Seite war es Charles Lyell, der damals die Geologie mehr oder weniger stark geprägt hat durch das Prinzip des Aktualismus und die stratigraphischen Erklärungen, die darauf hingewiesen haben, dass die Erde eben viel, viel älter ist, als man bis dahin angenommen hat. Also Charles Darwin diesen Horizont eröffnet hat, dass Prozesse ja viel, viel mehr Zeit hatten, abzulaufen und sich zu entwickeln. Und diese beiden Disziplinen mehr oder weniger haben dafür gesorgt, dass ein Mann so weit über die Grenzen seiner damaligen Disziplin hinausschauen konnte, um einen so großen Entwurf ins Leben zu rufen wie die Evolutionstheorie. Mit vielleicht einem relevanten Vordenker noch auf dem Sachgebiet der Biologie mit Lamarck, aber die Thesen von Lamarck und Darwin sind schon stark unterschiedlich, aber man kann natürlich argumentieren, dass das da trotzdem irgendwo Inspiration und Beeinflussung stattgefunden hat. Was ja oftmals dann noch mit reingebracht wird, ist Mendel, aber was selten erwähnt ist, dass Darwin Mendel gar nicht kannte, weil die Untersuchungen der Genome von Erbsen sind ja lange Zeit verschollen gewesen und wurden erst viel später wieder ausgegraben und neu entdeckt sozusagen. Und Zeit seines Schaffens und Lebens hat er ja gar nicht den Erfolg einfahren können. Insofern, es waren eigentlich nur 2 Vordenker aus anderen Disziplinen, die so Großes hervorrufen konnten. Und es kommt irgendwie alles auf 3 bis 4 damalige Wissenschaftler zurück, die das entwickelt haben. Und nicht auf die hunderten anderen, die in den Akademien rumgehangen sind und sich die ganze Zeit wegen irgendwelchem Kleinkram angekeift haben, so wie es ja heute an den ganzen Institutionen wieder abläuft. Und man muss wirklich sagen, dass das der wissenschaftliche Katzentisch ist. Wenn man sich irgendwie über Detailfragen von irgendwelchen Modellen oder sonst irgendwas da verliert, wird man nicht den Paradigmenwechsel und nicht den Fortschritt generieren, wie das, was Einzelpersonen durch interdisziplinäre Horizonte bewirken können. Also zumindest ist das meine Ansicht dazu.
Ich würde dem auch erstmal gar nicht widersprechen. Also die Idee, dass einzelne Menschen brachialste Einflüsse haben können, die haben wir einfach schon zu oft gesehen. Also ich glaube, dass vielleicht am wenigsten bekannte Beispiel, aber vielleicht sogar das krasseste Beispiel insgesamt ist Leibniz. Also ich meine, Leibniz war wirklich einer von einer anderen Welt und der hat einfach vor 500 Jahren schon den ersten Computer gebaut und er war einfach mit, also er hat ja die binäre Mathematik sozusagen auch erfunden. Also das muss man ihm auch lassen. Er hat das erfunden und dann hat er den ersten analogen Computer gebaut und es hat dann tatsächlich 500 Jahre gedauert, bis der Rest der Menschheit dann so weit war, dass man mit dem Spaß, den er da nebenbei so gemacht hat, mal aufgreifen konnte. Und heutzutage hat diese Technik den gesamten Planeten durchdrungen. Also ich würde schon sagen, dass es brachialste Einzelleistungen gibt. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, je weiter die Zeit voranschreitet, desto höher wird ja auch die Art und Weise, wie unsere Vorgänger auf uns Einfluss nehmen. Weil es gibt ja, je länger wir als Menschheit existieren, logischerweise umso mehr geniale Ideen, die eben publiziert wurden. Und so ist dann die Frage, wenn ich jetzt heute eine geniale Idee habe und ich stütze mich dabei auf Nietzsche und auf Leibniz und vielleicht noch auf irgendjemand anderen wie Einstein, ja, dann war das vielleicht eine Einzelleistung von mir, das zu synthetisieren, aber war das dann wirklich noch ein Paradigmenwechsel, der aus einer Person entsteht? Oder lag es halt daran, dass ich auf diese Leute Einfluss genommen habe? Und die Leute davor wurden ja wieder von anderen beeinflusst und so weiter. Also es ist ja ein Prozess, der sich durch die Zeit verkettet. Und deshalb glaube ich schon, dass wir heutzutage in einem Zeitalter leben und dass natürlich dieser Effekt auch immer stärker wird, wo Einzelleistungen viel mehr Bedeutung gewinnen, weil du viel mehr Möglichkeit hast, dich auf andere Dinge zu beziehen und viel mehr Perspektiven, die schon offengelegt wurden. Also um das mal so in den Überwindungskontext zu stellen, die Zeit, um sich zu überwinden und Großes zu schaffen, die wird eigentlich, je älter die Menschheit wird, nur besser, es nur einfacher wird.
Also es ist tatsächlich auch, um wieder zu Nietzsche zu kommen, denn der hat es ähnlich gesehen, aber der hat so groß gedacht, dass er gemeint hat, das Christentum, der große Beeinflusser unserer Kultur, dem wir eigentlich alle verfangen sind und weil wir alle moralisch zum Beispiel so denken, wie das Christentum das eben initiiert hat, das ist so verankert in uns, dass es ganz viel Not tut, das zu überwinden. Das ist nämlich schon so weit fortgeschritten, dass wir eigentlich schon im Nihilismus leben, weil nichts mehr überwunden wird, nichts Großes, Kulturelles mehr. Und wenn er von großer Politik spricht, dann redet er von Dingen, die so einen großen Einfluss haben, dass wir mit der nötigen Energie eben auch die großen kulturellen Dinge überwinden können. Und es kommt jetzt wieder darauf an, wie relativistisch man an diese ganze Sache herangeht. Aber natürlich ist alles verzahnt. Und um nochmal auf den Sozialismus zurückzukommen, Lenin, das wissen die wenigsten, der ja wirklich die ganze Revolution in der Sowjetunion angeführt hat, der hat in seinen Schriften geschrieben, dass der Sozialismus den Übermensch ermöglichen wird. Den nietzscheanischen Übermensch. Also der hat Nietzsche auch gelesen und hat gesagt, ja, wenn die Menschen nach der Revolution genau das machen können, worauf sie Lust haben und dann gleichzeitig sich allgemein bilden können in allen möglichen Teilbereichen und Philosophie lesen können und Literatur lesen können und selber dichten können und die Zeit dazu haben und das auch ihren Kindern beibringen, dann löst es so etwas Neues aus, dass der Übermensch in Zukunft möglich sein wird nach der Revolution. Kommt es wieder auf die Ziele darauf an, die man sich steckt. Und Nietzsche fand den Sozialismus natürlich ganz furchtbar, weil er selber gesagt hat, das ist eine nivellierende Geschichte, also eine, die den Nihilismus nur mehr bekräftigt, weil sie alle Menschen noch mehr angleicht und weil die Menschen eben nicht gleich sind. Und in einer Welt, wo jeder machen kann, was er will, da würden sich wieder Klassen herausstellen, würde Nietzsche sagen, und das ist etwas Gutes. Und dann soll man die hohen Klassen quasi unterstützen in der Vertiefung ihres Geistes und ihres Wesens, dass sie eine noch größere Überwindung wagen können mit noch stärkeren Werten und so weiter soll das immer vor sich gehen. Ist natürlich jetzt sehr, sehr groß gedacht und für in Anführungszeichen kleine Menschen wie uns auch ein unfassbarer Gedankenprozess, den man erstmal verarbeiten muss, was Nietzsche auch klar war. Aber klein anfangen kann eben jeder einzeln, wenn er sich auch bei kleineren Dingen überwindet. Und dann geht es natürlich auch über das Körperliche hinaus, über das wir jetzt auch viel gesprochen haben, und eben ins Kulturelle. Und das finde ich eben auch was ganz Wichtiges, dass man sich auch kulturell irgendwie verwirklicht und da zu einem Prozess führt oder den vielleicht anstößt, auch mit etwas, das vielleicht auf den ersten Blick trivial erscheint. Also in die Möglichkeit einer Insel ist zum Beispiel so eine Sekte, die sagt, wir wollen das ewige Leben ermöglichen. Und deswegen haben wir jetzt hier so einen Wissenschaftler uns geholt, der versucht, für uns Leute zu klonen. Und der macht eben die Vorarbeit für einen Prozess, der dann wirklich dazu führt, dass da Leute immer mehr dran denken und das mit technischem Fortschritt verknüpfen. Und das letztendlich dann zu einer Überwindung führt, wie man die jetzt gutheißen will, ist die andere Frage. Aber sie führt zu einer Überwindung des Menschen durch eigentlich einen relativ kleinen Anstoß. Und deshalb finde ich persönlich das kulturelle sich verwirklichen und das kulturelle sich überwinden und das kulturelle etwas erzeugen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht noch nicht so gut ist, aber wie Tom das ja vorher schon beschrieben hat, wie es beim Trainieren auch so ist, man wird immer besser. Wenn man sowas anstößt, dann finde ich das etwas super Gutes. Und das ist wieder bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb. Würde mich mal interessieren. Ist jetzt eine schwierige Frage ad hoc. Aber, und Tom, nachdem du gesagt hast, dass du teilnimmst, musst du natürlich nichts dazu sagen. Aber wenn ihr über etwas in der Form schreiben würdet, ohne euch natürlich unter Druck zu setzen, aber was wäre denn da euer Thema? Also Kraftsport wäre zum Beispiel eine sehr angemessene Antwort oder so, aber es kann alles sein.
Lustig, dass du das jetzt fragst, weil also mir hat ja keiner Bescheid gegeben, dass es einen Kurzgeschichtenwettbewerb gibt, ne? Also fettes Dislike an alle hier. Aber ich habe tatsächlich heute, unabhängig davon jetzt, über eine Sache nachgedacht, die mich schon seit langer Zeit fasziniert. Und das ist die Unendlichkeit in den Ziffern von Pi. Und ich finde, dass das eine sehr, sehr interessante Gedankenreihe ist. Für mich persönlich allemal auch sehr unterhaltsam. Und dann würde ich, wenn ich teilnehme an deinem Wettbewerb, würde ich schreiben über die Überwindung der Unendlichkeit und im Prinzip die Frage beleuchten, warum es so absurd ist, wie unser Leben stattfindet, weil wir in diesen unendlich langen und doch unendlich kurzen Zeiträumen existieren und sozusagen die Wahrnehmungspflicht haben, 24 Stunden am Tag uns mit irgendwas zu beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Und trotzdem aber wie so ein Augenblinzeln im Laufe der Geschichte nur sind.
Eindruckend.
So ich sagen, also, soll ich da überhaupt noch irgendwas sagen?
Beschreiben mich viele Leute.
Kann ich da überhaupt noch irgendwas sagen, was dagegen anstinkt? Ja, ich finde tatsächlich, und da würde ich mir wahrscheinlich recht geben, dass Training oder physische Überwindung ist eigentlich das Einfachste für uns. Zumindest hier in dem Zirkel. Ich sage immer, Training ist der einfachste Teil meines Tages. Ne? Häufig triffst du irgendwelche, ich will nicht sagen Normies, aber Leute halt im Fitnessstudio, die halt irgendwie zur selben Zeit gehen und so, oh, und da muss ich mich schon wieder so richtig aufraffen heute. Und dieses Gefühl habe ich einfach nicht. So, ich stehe auf und ich weiß, das ist ein fester Bestandteil meines Trainings. Von daher finde ich es fast gar nicht so attraktiv, über sowas zu schreiben. Ich hatte in letzter Zeit tatsächlich persönlich was mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet, und das ist nämlich das Gleiche immer wieder zu machen und jedes Mal dabei fehlzuschlagen. Es ist fast schon so eine Sisyphus-Geschichte und man muss sich ihn dabei glücklich vorstellen. aber kurze Anekdote, ich habe an so einem wissenschaftlichen Projekt gearbeitet und musste dafür ein paar Reinforcement Learning Agenten trainieren, oder das musste, durfte, wollte. Das war zumindest der Plan. Und das hat einfach nicht geklappt. Und es waren bestimmt 3 Wochen, wo ich wirklich unter Arbeitsbedingungen, du machst irgendwas und dann musst du 30 Minuten warten. Was machst du in 30 Minuten? Ja, du arbeitest dich 10 Minuten irgendwas rein. Und dann musst du wieder irgendwas anderes machen. Und absolut gehasst, aufgestanden, richtig miese Fresse gehabt, ja. Und ich glaube, darüber zu schreiben, ich wüsste nicht genau, wo die ganze Story hingeht, denn es hat mich wirklich einiges an Überwindung gekostet und tatsächlich, und vielleicht noch ein bisschen über das, was wir vorhin gesagt hatten, auch nochmal zurückzukommen, ich habe auch wirklich gemerkt, und ich hatte vorhin gesagt, Motivation spielt da für mich so ein bisschen mit rein, wie vielleicht mein Reservoir an Überwindungskraft jedes Mal gesunken ist. Oder dass jedes Mal ist eben diese Überwindung jetzt halt, okay, ich setze mich neu dran, was ist jetzt halt fehlgelaufen, so, wie kann ich es anders machen? Ja, ich versuche jetzt halt gefühlt irgendwie das dritte Mal schon denselben Ansatz, aber ein neuer Fehler oder hast du nicht gesehen? Und wie man da trotzdem bei, ich will nicht sagen, nicht verrückt wird, aber im Prinzip, ja, wie man sich da immer noch motivieren kann, wie man da immer noch einen Sinn drin sehen kann in dieser Arbeit. Ja, also, wie war das mit dieses Einstein-Zitat, wo er gesagt hat, wenn man immer wieder versucht, dasselbe zu machen, das ist irgendwie die Definition von Wahnsinn oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas ist für mich ein sehr, sehr großes Ding. Also wirklich das Scheitern bei der Überwindung. Und
das Überwinden der Überwindung.
Ja, wahrscheinlich.
Es ist aber sehr interessant, dass du das als Beispiel bringst, weil es erinnert mich auch so an meinen Laboralltag, weil oftmals in physikalischen und chemischen Laboren hat man ja Zeitreihenversuche, die man durchführen muss, wenn man irgendwelche Analysemethoden anwendet. Und diese Zeitreihen, die ketten einen ja zu einem gewissen Grad, weil man weiß zum Beispiel, jetzt als Beispiel, einen Laborversuch gibt es, bei dem man alle 12 Minuten wieder ins Gerät dran muss. Und der läuft dann über 6, 8 Stunden hinweg und man muss alle 12 Minuten präsent sein und eine Handlung vollführen. Es ist immer wieder dieselbe Handlung und man kann nicht weg. Und 12 Minuten sind ein Zeitintervall, der ist nervig. Also in der Regel, wenn du nebenher was lesen willst, du liest ein Paper, du liest ein Buch oder so, du stockst immer mitten im Absatz und das ist nervig, weil dann musst du den Absatz wiederholen, also du gehst weg, machst was und dann kommst du wieder hin und merkst, ich kann nicht mitten im Absatz jetzt weiterlesen, sondern ich muss den wieder anfangen. Und auch da, das ist so ein endloses Element, das sich immer wieder wiederholt, sowohl in dem, was man außerhalb dessen tut, als auch in der Handlung selbst, die sich immer wieder wiederholt. Und gleichzeitig ist man aber daran gekettet. Und um das jetzt überzuleiten, ohne jetzt zu viel darauf einzugehen, was gerade so in meinem Inspirationsprozess abläuft, aber es ist für mich oftmals nicht die Selbstüberwindung, die interessant ist, oder die selbstgestellten Aufgaben und Hürden des Lebens, sondern es sind die fremdbestimmten Dinge. Also es sind die Aufgaben und Pflichten, denen wir uns gegenüber sehen, die es zu überwinden gilt, die viel einschneidender sind und die viel mehr Überwindung kosten, weil sie eben nicht aus unserer eigenen Überzeugung und Argumentation heraus entstanden sind, sondern es sind zum Beispiel soziale Pflichten, die an uns gestellt werden. Es sind Pflichten, die uns die Politik diktiert. Das ist alles Mögliche. Alles Mögliche eben, was da mit reinkommen kann. Und dieser Teil der Überwindung des menschlichen Lebens ist es, der mich am meisten beschäftigt und über den ich nachdenke, weil alles, was mit mir selber zu tun hat, die Selbstüberwindung, das sind Prozesse, die einem ja nicht keinen Spaß machen müssen, sondern die können einen ja auch glücklich machen, die können einen unterhalten, die können spannend sein. Aber fremdgestellte Aufgaben sind das in den allerseltensten Fällen.
Das ist das Why, oder? Das ist das Wieso. Wenn ich mich mit dem Ziel einfach nicht mich nicht damit identifizieren kann, vielleicht, wenn man das einfach vielleicht sogar Gegenpol zu den Zielen steht, die ich habe, ich glaube, dann ist die Überwindungskraft, die man braucht, deutlich höher.
Was auch sein kann bei vielen Leuten, dass genau andersrum ist. Dass es viel einfacher ist, einfach gesagt zu kriegen, was man tun soll und das dann zu tun, weil man dann keine ethische Rechtlegungspflicht mehr vor sich selbst hat. Weil wenn ich selber irgendein Projekt anstoße, dann muss ich ja rechtfertigen, warum mache ich das jetzt? Warum gehe ich jetzt auf andere Leute zu, interagiere mit denen? Warum mache ich es mir selber die Arbeit? Muss ich alles rechtfertigen? Wenn mir jemand anderes sagt, ja, mach das jetzt, dann mache ich das einfach. Kann ich Augen zu und durch geht's. Und das ist so ein, glaube ich, eine große Dichotomie dessen, was Tom gerade aufgemacht hat. Weil es gibt so die einen Menschen, so Nietzsche würde sagen, die Herrenmoral, die so die richtig schon irgendwie richtig Dampf im Kessel kriegen, wenn sie jetzt für irgendeinen anderen Menschen irgendwas machen müssen. Und dann gibt es die Sklavenmoral, wo man sich nur denkt, so, ey, bitte gib mir jetzt einfach irgendwas zu tun, weil ich selber könnte mir niemals eine Aufgabe stellen und die dann auch durchführen. Und würde dann einfach wie so ein Keimling einfach eingehen, weil es halt einfach einen Befehl braucht, dass ich weiter existiere. Und ich glaube, jeder Mensch hat in gewisser Weise beide Aspekte in sich vereint. Aber natürlich gilt es im Kontext der Überwindung, gilt es auf beiden Seiten dort zu agieren. Also ich glaube, es ist falsch, die Sklavenmoral oder Herrenmoral als Ganzes in sich selbst abzulehnen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man teilweise eine Balance findet. Aber das impliziert ja dann auch direkt, dass man sich auf beiden Seiten irgendwo überwinden muss. Dass ich eben, wenn ich wie Tom eher der Typ bin, der gerne mein eigenes Ding macht, manchmal eben anderen Leuten sozusagen gehorchen muss. Und auf der anderen Seite, wenn ich lieber der bin, der halt von anderen gesagt kriegt, was zu tun ist, dass ich manchmal mich an den Münchhausener Schnürsenkeln selbst aus dem Sumpf eben rausziehen muss. Oder Haaren, ich glaube, die Haare waren es.
Genau, ja. Das ist schwierig. Überwindung hängt ja immer mit einem über sich hinausstreben und weiterkommen oder höher kommen zusammen. Und einige wenige schaffen es, einfach den Prozess an sich gut zu heißen und das für sich selber, aus sich selber herauszumachen. Aber das sind extrem wenige. Viele Menschen brauchen ein Ziel. Die brauchen irgendein Ziel, auf das sie hinarbeiten können und die sie dann vielleicht anschließend überwinden und vielleicht sich ein neues Ziel setzen. Aber sie brauchen irgendwelche Ziele. Und ich möchte mich da selber nicht ausnehmen. Also wenn man natürlich ein Ziel vor Augen hat, wenn man das Warum hat, dann erträgt man fast jedes Wie. Wenn das Warum allerdings bloß ist, die Überwindung der Überwindung halber, reicht das für viele nicht. Und es ist auch sehr schwierig, das einfach so zu akzeptieren. Das schafft vielleicht wirklich nur ein Übermensch. Aber allein deswegen, wenn man jemandem Ziele setzt, der das vielleicht nicht selber kann, oder wenn man ein Ziel gesetzt kriegt oder vor Augen hat irgendwie, ist ja auch bei ganz vielen, die, wenn sie sich irgendwas ganz lang wünschen und dann haben sie es oder sie haben darauf hingearbeitet, die fallen in ein Loch. Oder die meisten Menschen arbeiten und arbeiten bis zur Pension und sagen, oder bis zur Rente und sagen, endlich will ich in der Rente sein. Sobald sie in Rente sind, fallen sie in eine Depression, weil sie keine Ziele mehr vor Augen haben und weil sie merken, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang das gemacht und jetzt habe ich es. Wo soll ich jetzt noch hinstreben? Deswegen ist es sehr viel wert, wenn man sich schon von früh auf oder von bewusst wird einfach, welche Ziele man selber hat, was der Sinn von Erreichen von Zielen ist, was vielleicht auch passiert, wenn man das Ziel erreicht hat, damit man sich selber Ziele setzen kann. Wenn man das nicht schafft, ist es nicht schlecht, wenn man von außen ein bisschen Hilfe kriegt und Unterstützung. Das würde ich auch gar nicht sagen, dass es was Negatives ist. Zum Beispiel mit diesem Kurzgeschichtenwettbewerb, wenn man da Leute motiviert, sich dahingehend zu überwinden, das zu machen und dann vielleicht den Spaß daran entdecken oder vielleicht merken, okay, ich kann das oder okay, ich möchte da noch mehr in die Richtung machen, dann ist da was angestoßen, wie gesagt, das sich verselbstständigt vielleicht. Und deswegen braucht es manchmal auch die Hilfe, dass die Überwindung seinen oder ihren Lauf nehmen kann.
Es ist mir irgendwann, dass Leute, die Überwindung aus dem Zweck der Überwindung machen, ich glaube, das sind alles Masochisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das sonst aus irgendeinem anderen Grund so machen wollen würde. Ja. Also die David Goggins da draußen in dieser Welt, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich finde es sehr interessant,
dass recht. Und bei Zarathustra sind es ja auch dann, nicht Zarathustra will sich dann und seine Lehren schon wieder überwinden, obwohl das auch ein Prozess ist, den Nietzsche beschreibt, sondern er sagt seinen Jüngern, sie sollen ihn überwinden. Also vielleicht spielt er darauf an auch, dass Menschen nicht irgendwelchen anderen Menschen alles blindlings glauben sollen und sich dann in diese sich alle Ziele vorgeben lassen und dann sagen, ja, okay, diese Ziele, die der mir gegeben hat, denen muss ich jetzt irgendwie gerecht werden, sondern sich eben das selber Ziele setzen, ist auch schon ein sehr starker Prozess eines starken Willens und das dann durchzusetzen, natürlich genauso.
Also noch ein paar Punkte. Wir kreisen immer wieder um dieses Ziel, Zweck, was ist das, was ich eigentlich erreichen möchte. Und ich glaube, man kommt nicht darum. Und es ist auch ein, wenn wir zurückdenken über all die Themen, die wir behandeln hier, ich glaube, Zielsetzung oder was wichtig einem ist im Leben, was man erreichen möchte, das ist ein wiederkehrendes Thema, was so häufig in all unseren Folgen, sei es jetzt ein Training, ja, wieso trainierst du? Ja, aber dann bedeutet das, okay, du musst vielleicht in einer anderen Art und Weise trainieren, dich einer irgendeiner Art und Weise ernähren, um irgendwie dein Ziel zu erreichen. Wie du es schon gesagt hast, viele Leute, und manchmal bin ich auch selbst da drin so, man hat irgendwie dieses Ziel und das ist irgendwie so ein risikoer Berg so und du steigst da hoch und dann mit deinen blutigen Händen, da bist du irgendwie auf dem Gipfel und dann schaust du dich so um, ja, nett hier, und dann schaust du so hoch und dein Blick richtet sich nach oben und dann ist der nächste riesige Berg da und ich so, weiter geht's. Und ich glaube, ich weiß von mir aus selbst, dass es eine komplett falsche Einstellung ist, aber vielleicht musst du aber ein bisschen mehr Dankbarkeit oder sowas üben, dafür, dass ich beispielsweise sowas gerade geschafft habe. Was ich aber eigentlich sagen wollte, die Ziele, wenn man beispielsweise ja in so einem Arbeitsleben, wie du es vorhin beschrieben hattest, wo Leute dann einfach komplett wegfallen und oder bei vielen ist es ja, dass sie dann tatsächlich recht nahe nach ihrem Renteneintritt dann auch versterben, weil sie sich vielleicht noch gar nicht mehr irgendwie herausfordern oder vielleicht nicht mehr irgendwie versuchen zu wachsen, jetzt halt irgendwie mental oder das mit irgendwas beschäftigen, weil sie halt einfach nicht mehr den Zweck darin sehen, die Überwindung, jetzt sich irgendwie beispielsweise irgendwie damit zu unterhalten, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen oder so, gar nicht mehr sehen. Von daher ist, glaube ich, wichtig, sich fast ein Ziel zu setzen, was größer ist als das eigene Leben. Klar, du kannst immer viel, viel kleinere Unterziele haben, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte irgendwie den Sinn des Lebens rausfinden, so, ja, Herr Fun, so, ich meine, es ist zwar größer als dein eigenes Leben, aber ich glaube, irgendwann fehlt dir die Motivation, dann brauchst du irgendwie kleinere Ziele. Ich weiß nicht, was die in dem genauen Beispiel wären, aber das ist, glaube ich, so ein Ding, diese Zieldefinition. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, schon sehr, sehr viel über das Individuum geredet. Ich fand aber eben diese Fragestellung rund um gesellschaftliche Überwindung, kulturelle Überwindung super spannend. Und ich muss aber sagen, dass ich noch nicht ganz genau eine richtige Vorstellung habe. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie Analogien zwischen der individuellen Überwindung und der gesellschaftlichen zu finden. Also okay, was ist denn jetzt beispielsweise das Argument des Nutzen des Schmerzes, den man irgendwie erfahren würde? Ja, ich habe irgendwie eine Gesellschaft und die hat irgendwie kulturelle Tendenzen und ist es irgendwie angenehm in diesen kulturellen Tendenzen? Ich fühle mich irgendwie gut, aber ich muss irgendwie weiter. Aber das hakt irgendwie für mich, weil auch da gibt es, weil an sich sind es ja einfach nur Individuen, die sagen, okay, ich finde es irgendwie nicer für mich, wenn wir jetzt hier irgendwie diese kulturellen Gepflogenheiten haben oder uns so gesellschaftlich ausrichten. Also von daher, ich habe es noch nicht ganz nicht gerafft, aber ich bin noch nicht ganz hintergestiegen, wie das im Gesellschaftlichen funktioniert.
Ich hätte da eine Idee dazu, weil auch ich habe mir diese Frage so in meinen Vorüberlegungen gestellt und wir haben schon oft im Rahmen unseres Podcasts über genau diese gesellschaftlichen Überwindungen gesprochen. Ich denke da so an unsere Aufklärungsfolge zum Beispiel und ich denke, es gibt immer wieder so kollektive Strömungen des Überwindens, also wenn sich eine Kultur herausbildet, die Sinn und Zweck hat, einen kollektiven Willen durchzusetzen, wie eben der Geist der Aufklärung, wie er ja auch genannt wird. Das ist ja auch so eine sinnbildliche Analogie, der Heilige Geist, der über die Jünger Jesus gekommen ist, aber auch der Heilige Geist, der über die Gesellschaft kommt und sie zur Aufklärung bringt oder auch zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung wäre so etwas oder die wissenschaftliche Revolution dann. Das sind alles kollektive Überwindungen von Strukturen, die davor das Potenzial des vielleicht des menschlichen Geistes, aber auch der Gesellschaft zurückgehalten haben und die von vielen Einzelnen anerkannt wurden, also dass das eben zu überwinden gilt, so wie zum Beispiel die rigiden Religionen oder auch die gesellschaftlichen Strukturen. Und all das hat dazu geführt, mehr Freiheiten für das Individuum zu schaffen, mehr Potenziale zu entfalten, mehr Möglichkeiten. Und für mich wäre das die beste Analogie, die mir einfallen würde dazu.
Okay. Also, dann ist ja wieder eben die Frage, was ist denn das Ziel der Gesellschaft? Und ich meine, du hast jetzt vielleicht gesagt, und ich würde dir natürlich 100% dahinter stehen, irgendwie die individuelle Entfaltung des einzelnen jeweiligen, dass das eben die Gesellschaft gewährleisten muss und dass gewisse kulturelle Strukturen sich überwinden müssen. Aber ich glaube halt eben, dass diese Überwindung nur besteht, dahingehend, dass unterschiedliche Schichten oder Teilhabende der Gesellschaft vielleicht unterschiedliche Ziele auch haben, weil ansonsten ist der Anpassungsprozess, ich will nicht sagen ohne Überwindung, aber ein Überwindungslevel deutlich unter dem, was wir in unserer Realität und in unserer Geschichte gesehen haben, mit eben großen Kämpfen, Kriegen, politischen Schlachten, und ja, Dissens in der Gesellschaft an sich.
Ich weiß nicht. Es ist schwer, ja, da eine, also aus der Perspektive eines Individuums und dann noch obendrauf eines Individualisten heraus, darauf eine überzeugende Antwort zu geben, weil es nicht mein Blickwinkel ist, den ich einnehme im Normalen. Ich kann nur die äußere Betrachtung anstreben und dann durch die Muster, die sich in der Historie zeigen, versuchen zu schlussfolgern, was es denn ist, was diesen kollektiven Geist ausmacht, der zur Überwindung von verschiedensten Systemen, Strukturen, allem Möglichen führt. Es ist ja, wie gesagt, nicht nur dieses kulturelle Schaffen von Gesellschaften, das sich über die Gesellschaft hinaus auswirken kann, sondern es ist ja auch von Einzelevents angestoßene Prozesse, die aber einen so großen Impact haben, so großen Charakter haben, wie jetzt zum Beispiel die Weltkriege. Ich meine, das war auch so ein Kulminationspunkt, in dem dann eine Art gesellschaftliche Revolution stattgefunden hat, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also ich stehe vollkommen bei, denn auch ich bin ja eben ein jemand, der sehr, sehr stark individualistisch denkt. Deswegen hat mich das auch so umgetrieben. Ich glaube, an dem Punkt müssen wir es, glaube ich, auch belassen, denn wir kommen durch einfach jetzt brutales Denken einfach nicht weiter, weil ich denke, man muss sich in einen Frame of Mind schicken, den wir vielleicht gar nicht so einnehmen können.
Wir müssen dafür erst die Unendlichkeit überwinden.
Ja, Tim, am Ende deines Essays, sag uns mal Bescheid, wie wir das machen. Und dann wissen wir mehr.
Das ist unser Podcast in einem Satz. Tim, sag uns einfach, wie wir es machen.
Ja, das ist vielleicht in deinem Kopf so.
Ja. Vielleicht in Klammern.
Vielleicht. Überwinden wir uns jetzt nun und geben uns der Abmoderation hin. Michael, vielen lieben Dank, dass du wieder bei uns warst. Du bist bis jetzt der einzige Gast, der zweimal bei uns war. Ja, immer wieder gerne
vielen
gesehen.
Dank für die Ehre.
Ja. Hall of Fame, Goaded with the Sauce, wie manche das sagen. Aber ja, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch überwunden habt, unser Gesabbel bis jetzt hier euch anzuhören. Wir hoffen, ihr habt irgendwas mitgenommen. Der Hauptpunkt, den ihr natürlich mitnehmen sollt, ist, euch zu überwinden, an dem Kurzgeschichtenwettbewerb teilzunehmen. Wir werden euch die nötigen Details dazu verlinken. Also ihr habt keinerlei Ausreden. Ja, die Überwindung, darauf zu klicken, ist so klein, daran teilzunehmen.
Was zu gewinnen gibt es auch.
Im gleichen Kontext laden wir euch auch das LLM-Template für ChatGPT hoch, damit ihr dann einfach eine Geschichte randomisiert erstellen könnt, falls ihr nichts zu sagen habt.
Ja, das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Es gibt was zu gewinnen. Erzähl.
Ja, also es läuft so, ich werde die 7 Besten werde ich vorher aussortieren. Das ist natürlich ein Qualitätssieb, das ich da dann anlegen muss. Leider oder auch nicht leider, je nachdem, ob ihr dabei seid oder nicht. Und dann wird es um Likes gehen. Ich werde da jede Woche ab August eins hochladen. Auch bis zum August ist es noch möglich, mir die Kurzgeschichte zu schicken. Und dann wird ja immer eine Woche lang gemessen, wie viel Likes hat das Video. Mir ist nichts anderes eingefallen, als das so zu bemessen. Und so ist es auch am fairsten, weil wenn ich natürlich alles entscheide, ist auch doof. Und genau, wer am Ende dieser 7 Wochen quasi dann die meisten Likes innerhalb von einer Woche gekriegt hat, der kriegt von mir 100 Euro, der zweite Platz 50 Euro und der dritte bis fünfte Platz kriegt eine von mir gewidmete Version der fröhlichen Wissenschaft. Denn das ist das Buch, mit dem man anfangen sollte, wenn man Nietzsche liest. Habe ich mal in einem anderen Video erklärt. Und der sechste und der siebte, die haben immerhin eine schöne Kurzgeschichte geschrieben und auf meinem Kanal hochgeladen. Und ich lese das natürlich auch alles vor, wenn ihr das nicht selber vorlesen wollt. Das ist das Angebot.
Ja, also es gibt keine Ausrede, nicht daran teilzunehmen. Ich werde mich mal in die Nase fassen. Wie gesagt, vielen Dank dir, Michael. Vielen Dank euch, liebe Zuhörer. Falls ihr irgendjemanden kennt, der sich auch mehr überwinden möchte oder mehr Überwindung rausfinden möchte, leitet ihn gerne an unser Video hier weiter. Wir freuen uns, falls ihr irgendwelche anderen Vorschläge oder irgendwelchen anderen Input habt, kommt gerne auf uns zu. Wir freuen uns immer. In diesem Sinne, überwindet euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal.